Ja, ich darf euch auch recht herzlich grüßen und freue mich auch mal wieder bei euch zu sein. Ich habe auch etwas Schönes mitgebracht, nämlich eine Predigt über den 62. Psalm. Und wenn ich meine was Schönes, dann meine ich auch so. Ich las, um das mal vorneweg, bevor ich den Text lese, zu sagen, ich lese gerne Reisebeschreibungen, wenn ich so unterwegs bin, von Leuten, die zu Fuß unterwegs sind, mit dem Motorrad unterwegs sind. Und jetzt las ich eine Reisebeschreibung, wo ein junger Mann aus der Pfalz mit dem Fahrrad quasi um die Welt gefahren ist, natürlich mit Flugstrecken dazwischen. Und ganz erstaunlich fand ich, dass er dann beschreibt, wie er auch teilweise mal in lebensbedrohlichen Situationen war. Da ist beispielsweise, war er auf freiem Feld unterwegs mit dem Fahrrad und es zog plötzlich ein Gewitter auf. Und da ist, er schreibt, 200-300 Meter vor ihm der Blitz eingeschlagen. Und auf freiem Feld ist es eigentlich schon ein Wunder, dass es ihn nicht getroffen hat. Dann schreibt er immer wieder von Situationen, wo er nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll. Und auf einmal kam irgendwoher Hilfe. Und eigentlich das traurige Kapitel kommt dann zum Schluss oder gegen Ende, wo er in Australien ist. Er lebt Gastfreundschaft. Und da sind gläubige Leute, bei denen er dann unterkommt. Und dann will ihm der Hausvater eine besondere Ehre erteilen und bittet ihn, das Tischgebet zu sprechen. Und da wird es ihm abwechselnd heiß und kalt. Er schreibt, Gott sei Dank hat dann die kleine Tochter von dem Mann sich dazwischen gedrängelt und hat gesagt, ich möchte beten. Also da erlebt einer Gottes Hilfe und ich bin überzeugt, dass Gott auch Menschen hilft, die nicht an ihn glauben. Und zwar mehr als viele ahnen. Er hilft sogar Tieren übrigens, steht auch in der Bibel. Und die glauben bestimmt nicht. Und dann, das Ende vom Lied ist, nicht mal ein Tischgebet ist drin. Und eigentlich ist es so schade, dass es so viele Menschen gibt, auch hier in Deutschland, die eigentlich bis zum Hals in Problemen stecken. Ob das junge Menschen sind, ob das Menschen in mittlerem Alter, ob es ältere Menschen sind. Und offenbar haben sie von Bibel und Kirche eine völlig falsche Vorstellung. Sie stellen sich vor, unter Kirche etwas Verstaubtes, was früher mal in Geltung war und heute keinerlei Bedeutung mehr hat. Und die Bibel wird offenbar nur noch als ein Moralbuch gesehen, wo drin steht, was man machen soll und was man nicht tun soll. Und natürlich ist alles, was Spaß macht, verboten. Und alles, was man nicht gerne tut, das muss man dann tun. Was ein Irrtum. Und ich glaube, wenn ich jetzt den Psalm 62 lese, wird uns gleich hoffentlich aufgehen, welch ein großer Schatz allein in so einem kleinen Psalm verborgen ist. Und ich bete eigentlich jetzt jeden Morgen, Herr, lass einmal in Deutschland eine Generation heranwachsen. Es muss ja gar nicht von uns ausgehen. Vielleicht haben wir auch Fehler gemacht. Ich gehöre ja mittlerweile auch schon zu den etwas fortgeschritteneren Alter. Wenn man mal die 50 erreicht hat, ist so viel auch nicht mehr. Aber es kann sein, dass mal eine Generation heranwächst, die sagt, wir haben die Schnauze voll von Konsum nachjagen, Geld verdienen, Karriere machen, Selbstdarstellung. Wir suchen mal etwas, was bleibt. Und es könnte sein, und ich bete dafür, dass einmal was ganz Neues, im positiven Sinne ganz Neues beginnt. Und dann kann es sein, dass die Herzen der Väter und Mütter vielleicht sogar wieder bekehrt werden zu den Herzen der Kinder und Enkel, dass sie sagen, Mensch, was seid ihr hingegebene Christen? Wir wollen auch wieder so sein. Gut, es ist momentan nichts davon zu sehen. Ich sagte ja, in dem Buch ist es ein trauriges Kapitel. Aber ich glaube, Gott kann auch noch Dinge tun, von denen wir jetzt noch nichts ahnen. Aber schön, dass ihr da seid. Und das ist ja auch ein großes Vorrecht. Denn wir waren ja auch ohne Gott in der Welt draußen. Und dann hat er uns gesucht und gefunden. Und ich denke, das ist etwas, worüber man nicht genug dankbar sein kann. Psalm 62, Stille zu Gott. Ein Psalm Davids vorzusingen für Jedutun. Jedutun, das war ein Tempel-Liturg, der hat im Tempel die Gesänge geleitet, Chorleiter, würden wir sagen. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt ihn ermorden, als wäre er eine hängende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen, mit dem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Sela. Übrigens, dieses Sela heißt Pause für die Musiker oder Zwischenspiel. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht, Sela. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig, denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat. Ja, Herr, wir danken dir für dein heiliges Wort. Und es ist wirklich heilig, es ist etwas Besonderes. Es ist etwas, was in dieser Welt nicht zu finden ist, nämlich Zuspruch vom allerhöchsten Schöpfer Himmels und der Erden. Und so bitten wir dich, dass du jetzt zu uns persönlich redest, dass wir deine Stimme hören und dir folgen, dass du uns trösten kannst, aufrichten kannst, wenn wir niedergeschlagen sind, dass du uns korrigieren kannst, wenn wir auf falschem Wege sind und dass du uns alle, die hier heute Abend sind, ansprichst in der Situation, in der wir gerade stehen. Denn du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Und so segne jetzt Reden und Hören und verherrliche deinen Namen. Und das beten wir im Namen Jesu. Amen. Amen. Vor einigen Wochen war ich mit dem Posaunenchor, dem evangelischen Posaunenchor, bin ich auch noch tätig ab und zu, ja, waren wir im Elsass, also im Schwarzwald gewesen und haben auch einen Ausflug in das Elsass unternommen. Und da haben wir die alte Stadt Straßburg besucht. Übrigens, ich kann es sehr empfehlen. Ich war schon lange nicht mehr da, aber es war noch schöner, als ich es in Erinnerung hatte, insbesondere die Altstadt. Und hier ist ja ein Juwel, ist das Straßburger Münster. Also die Baukunst des Mittelalters, es wurde vor 1000 Jahren begonnen, dieses Bauwerk. Allein die Statik, ob man das, ich habe mir keine Computer gehabt, das war alles Erfahrungswerte. Und eines der schönsten Dinge im Straßburger Münster sind die alten Kirchenfenster. Auch da frage ich mich manchmal, wie die Meister des Mittelalters das gemacht haben, diese Leuchtkraft an Farben herzustellen, die nach 1000 Jahren noch so strahlen wie damals, als sie hergestellt wurden. Da ist nichts verblasst. Aber das Wichtige ist bei diesen Fenstern, dass man an der richtigen Stelle steht. Wenn du außen stehst vor der Fassade und die Sonne vielleicht noch drauf scheint, dann siehst du an diesem Fenster nur eine graue Fläche. Wenn du aber in das Münster hineingehst und dann noch an einer bestimmten Stelle stehst, dann siehst du auf einmal vorne, es ist besonders schön, diese Rosette, dieses kreisförmige Glasfenster über dem Eingang. Es ist unbeschreiblich schön. Ich habe Fotos gemacht, aber die Fotos können nur andeutungsweise den Eindruck wiedergeben, den man hat, wenn man da direkt davor steht. Und so kommt mir das auch bei manchen Stellen bei vielen Stellen der Bibel vor. Manche Bibelstellen beginnen erst zu leuchten, wenn man an einer bestimmten Stelle steht. Martin Luther sagte einmal, die ganze Bibel ist Gottes Wort, aber es ist nicht immer alles Gottes Wort für dich. Da hat er gesagt, die Gesetze für Israel, wenn die Kuh ins Loch fällt, das ist für Israel. Es ist nicht immer alles für uns, aber der Psalm 62 braucht eine richtige Stelle, um ihn in seiner ganzen Tragweite zu verstehen. Und wisst ihr, was die richtige Stelle ist, an der man stehen muss, um den Psalm 62 leuchten zu sehen? Es ist eine menschlich ausweglose Situation. Meine Seele ist Stille zu Gott. Hier spricht einer, der nichts mehr anderes kann als Stille stehen. Es gibt Situationen, da ist unser Tun gefragt. Es gibt Situationen, da können wir nicht beten, meine Seele ist stille zu Gott. Es gibt zum Beispiel Christen, die haben unbezahlte Rechnungen daheim auf dem Tisch. Ja, du kannst nicht beten, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Ja, dann musst du vielleicht mal deinen Fernseher mal weniger Technik kaufen und das Geld zur Bezahlung der Schulden mitnehmen. Oder es gibt Christen, die vielleicht psychische Probleme haben. Manche Christen sind depressiv. Da kannst du auch nicht gleich beten, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn Gott hat Ärzte, hat uns Ärzte gegeben und manchmal ist es nötig, auch mal zum Arzt zu gehen. Und es gibt auch für manche Probleme, die uns jeden Tag plagen, gibt es auch gute Medikamente oder Fachleute, die einem helfen können. Es war auch Martin Luther, der gesagt hat, für alles, was unser Verstand und unsere Hände und unsere Beine tun können, hat Gott uns auch unseren Verstand, unsere Hände und die Beine gegeben, dass wir sie tun können. Und ich sage das deshalb vorneweg, weil ich beobachte, bei mir selbst, aber auch bei anderen Christen, dass wir oft zu passiv sind. Dass wir oft zu schnell in dieses, der Herr muss es jetzt tun. Nein, manchmal verlangt der Herr von uns, dass wir aktiv werden. Und dann wirst du sehen, dass mit dem Aktivwerden auch der Segen Gottes kommt. Aber hier in dem Psalm ist einer am Ende seiner Möglichkeiten. Es gibt nichts mehr, was man tun kann. Und ich glaube, das sind die schlimmsten Situationen im Leben, wenn du sagst, ich will ja irgendwas tun. Ich möchte ja irgendwo hingehen, wo mir geholfen wird. Ich möchte ja anpacken. Aber es geht nicht mehr. David, wisst ihr, wie David sich beschreibt hier? Er beschreibt sich als eine hängende Mauer. Das ist eine Mauer, die schon schief steht und Risse hat. Das heißt, er beschreibt sich hier, mein Leben ist wie eine Mauer, die so überhängt, die schon Risse hat. Und wenn irgendein Hund vielleicht vorbeiläuft und diese Mauer streift, fällt sie um. Und dann ist Feierabend. Ich habe mir überlegt, in welcher Situation könnte das gewesen sein. Es wird hier nicht genau beschrieben. Aber wenn man die Samuel-Bücher liest, weiß man, dass David öfter in Situationen war, wo er gerne was getan hätte und einfach nichts tun konnte, jedenfalls nichts Gescheites. War es, als er auf der Flucht vor dem König Saul war? Es war ja auch so, er hat dem König Saul gedient. Saul war eifersüchtig. Es gab da bestimmte Lieder, die gesungen wurden, die haben dem nicht gepasst. Lest das einmal nach. Und David musste fliehen. Er war ganz alleine. Er hatte nur den Sohn Jonathan, den Sohn Sauls, der stand zu ihm, aber selbst er konnte nicht mit auf der Flucht dabei sein. Und dann hat er sich in Höhlen versteckt in der Wüste Juda. Eine ausweglose Situation. Oder war es vielleicht die Zeit, als er vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen musste? Das ist auch eine bitterböse Geschichte, wo der eigene Sohn Absalom eine Palastrevolution anzettelt. Er schart Männer um sich, die auch mit König David irgendwie unzufrieden waren. Und König David wird von seinem Thron, von seinem Palast vertrieben. Und er musste übrigens genau auf dem Weg, den Jesus nach dem Johannesevangelium ging, über den Bach Kidron an den Ölberg, musste fliehen aus der Stadt Jerusalem. Es wurden ihm sogar noch Steine hinterher geworfen. Und Intrigen waren am Palast. Wenn er etwas unternommen hätte, David, dann wäre es wahrscheinlich sein Ende gewesen. Denn Absalom war militärisch gesehen in der Übermacht. Oder war es die Situation, als sein Ehebruch und Mord aufgedeckt wurde? David war König, aber über dem König stand das Gesetz. Und auf Ehebruch und Mord stand nach dem Gesetz des Mose die Todesstrafe. Und als der Prophet Nathan ihn ansprach und er es gar nicht wusste, von was redet der, da hat er eine Geschichte erzählt, da ging es ihm plötzlich auf, als Nathan sagte, du bist der Mann, über den du dich gerade aufregst. Und die Sündenerkenntnis überflutet ihn und er weiß nicht mehr aus noch ein. Vielleicht ist es auch gut, dass nicht genau gesagt wird, um was es hier ging. Denn die Situationen, in die wir kommen können, wo wir im besten Willen nichts mehr tun können, sind sehr verschieden. Ich habe jetzt nur mal einige aus dem Leben des David genannt. Ich bringe noch drei aus unserer Zeit. Denn es ist ja interessant, die Welt der Bibel ist eine völlig andere als unsere. Der alte Orient, völlig andere Sitten und Gebräuche. Aber die Lebensbefindlichkeiten, die bleiben irgendwie über die Jahrhunderte, Jahrtausende und auch über die verschiedenen Gesellschaften irgendwie gleich. Und dazu gehört, dass ein Mensch in eine Situation kommt, wo er nicht mehr weiß, was er machen soll. Das kann eine niederschmetternde Diagnose sein, dass der Arzt sagt, Sie haben da irgendetwas und dann muss man mal gucken, was das ist. Und dann bestätigt es sich, was auch immer es für schreckliche Dinge gibt. Du kannst nichts mehr machen, du würdest ja gerne. Dann rennen einige Leute noch zu Ärzten hin und her. Das Einzige, was passiert, ist, dass sie ihr Geld loswerden. Und sie müssen dann irgendwie damit klarkommen. Das ist so eine Situation, wo du hier den Psalm 62 lesen kannst. Oder der Tod eines nahen Angehörigen ist eine Situation, wo du nichts machen kannst. Du würdest gerne etwas tun, du würdest gerne das Leben zurückholen, aber es geht nicht mehr. Ich sah kürzlich im Evangeliumsrundfunk eine Sendung, da haben Eltern berichtet, dass nachts hat es geklingelt, da stand die Polizei vor der Tür, das bedeutet nichts Gutes. Und dann noch, was noch schlechter war, da war noch der Pastor dabei. Und dann hatte der Pastor denen dann beibringen müssen, dass ihr 30-jähriger Sohn ermordet wurde. Ist im Evangeliumsrundfunk, ihr könnt es nachgucken. Und dann war völlige Starre, nichts mehr zu tun. Und jetzt will ich noch eine dritte Sache nennen, die vielleicht damit zu tun hat, dass es in Deutschland so wenige Christen gibt. Das ist die ausweglose Situation, wenn der Heilige Geist uns von der Sünde überführt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher auch immer gedacht, ich bin ein anständiger Mensch, aber die im Gefängnis sitzen, naja, die haben ja einiges verbrochen. Aber ich kann euch sagen, ich habe mir mal überlegt, was ist denn der Grund, warum du nicht im Gefängnis sitzt? Weil du besser bist als die? Nein, es ist der Grund, dass ich bewahrt geblieben bin. Ich sag eine Sendung über Aufseher im Konzentrationslager. Die haben sogar Kinder ermordet, sadistisch gequält. Und abends waren die mussten ja irgendwie entspannen. Da waren in der Nähe von diesen Vernichtungslagern waren Vergnügungsstätten. Und da haben die abends Ziehharmonika gespielt, der Alkohol floss natürlich in Strömen. Und dann saßen die und haben geschunkelt. Und dann war die Frage, wie kann denn das sein, dass diese braven Leute, die da so harmlos schunkeln und Ziehharmonika spielen und Volkslieder singen, am nächsten Tag wieder zu solchen Gräueltaten fähig sind. Und ich glaube, hier wird etwas offenbar, was in jedem von uns steckt. Wir denken ja immer, das sind die anderen. Aber wenn Gott uns offenbart, was in unserem Herzen ist, und ich glaube, es ist Gnade, dass er nur einen kleinen Teil davon zeigt, dann werden wir sehen, dass wir zu jeder Schandtat fähig sind. Und wenn sie noch so brutal und sadistisch ist. Und der Grund, warum wir es nicht tun, ist, weil der Herr uns bewahrt. Sündenerkenntnis ist die Hölle. Es war der bekannteste, war Martin Luther. Der hat im Kloster wirklich die Hölle erlebt. Der wusste nicht mehr aus und ein. Auch hier sah ich im Evangeliumsrundfunk einen Mann, gestandener Mann, im besten Alter. Der hat erzählt, dass er war auch in der Gemeinde, war gut verheiratet, hatte drei Kinder, hat immer noch drei Kinder. Nur was keiner wusste, ist, dass er neben seiner Ehe dauernd Beziehungen hatte. Bis es eines Tages nach vielen Jahren rauskam. Und dann sagte er, ich wurde behandelt wie ein Aussätziger. Und ich war ja auch schuldig. Und dann war er so weit, dass er schon während der Autofahrt den Pfeiler rausgesucht hat an der Autobahn, an dem er sein Leben beenden wollte. Weil er sagte, ich halte es nicht mehr aus. Ich bin so schuldig geworden und ich weiß auch nicht, wie ich das irgendwie, ich kann es nicht gut, wieder gut machen. Ein letztes Tun in ausweglosen Situationen, und die Selbstmordrate ist sehr hoch, auch in unserem Land, ist dann sein Leben selbst zu beenden. Und das war es, was ich vorhin meinte. Es gibt Leute, die sitzen bis zum Hals im Schlamm. Aber hier im Psalm 62 ist etwas für Menschen, die in ausweglosen Situationen, und vielleicht sitzt jemand hier, ich weiß es nicht, was es ist, aber vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht und es kann mir auch keiner helfen. Meine Seele ist stille zu Gott. Und dieses Stille, das ist nicht ein ergebenes Schicksalsglaube, sondern es ist ein Warten auf das Eingreifen Gottes. Es ist ein vertrauensvolles Warten auf Gottes Hilfe. Deshalb könnte man dieses Stille sein auch mit Glauben übersetzen. Denn Glauben heißt vor Gott stille sein und auf seine Hilfe vertrauen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir an die richtige Stelle gehen. In Vers 10 bis 11 oder Vers 10 und 11 sind Instanzen genannt, an die man sich wenden könnte. Das sind Menschen. Es ist Macht und Geld. Hat mal einer gesagt, Menschen, Macht und Mammon. Das sind die Instanzen, wo man dann, wenn man gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht, so als erstes mal hinschielt. Aber hier steht, Menschen sind ja nichts. Es heißt wörtlich, Menschen sind ein Hauch, heißt es wörtlich im hebräischen Text. Stell dir mal vor, du hast einen nahen Angehörigen verloren und der mächtigste Mann der Welt ist dein bester Freund. Du hast einen heißen Draht ins Weiße Haus, also selbst wenn das ginge. Stell dir vor, du rufst den mächtigsten Mann der Welt an und sagst, unser 30-jähriger Sohn ist verstorben, hilf mir bitte. Oder ich habe eine Diagnose bekommen, es ist nicht mehr lange mit meinem Leben. Oder ich habe mich so versündigt. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Und dann wird er dir sagen, schön, aber helfen kann ich dir auch nicht. Und das sind die Götzen dieser Welt, die im entscheidenden Falle nicht helfen können. Es gibt heute viele Diskussionen, was ist der richtige Gott in den Talkshows? Ist es der Moslem-Gott oder der Hindu-Gott oder der Buddhisten-Gott oder der Christen-Gott? Wir können stundenlang darüber diskutieren und es kommt nichts raus. Aber wenn du in einer Situation bist, wo der Tod dich schon gepackt hat, dann entscheidet sich, was der richtige Gott ist. Denn der richtige Gott ist der, der dich aus Todesnot erretten kann. Und das ist Evangelium. Gott macht Tote lebendig. Der Herr ist derjenige, der dich aus ausweglosen Situationen erretten kann. Der diese ausweglosen Situationen, es gab sogar einen Ausleger, Spurgeon, der sagte, dass Gott ein Spezialist ist für ausweglose Situationen. Er schafft Auswege. Lasst mich hier noch einige Kostproben geben. Israel war auf dem Weg aus Ägypten heraus. Hinter den Israeliten war ein Heer der Ägypter. Und die Ägypter waren die beste Streitmacht der damaligen Zeit. Die hatten Streitwagen. Und vor den Israeliten war das Meer. Eine absolute ausweglose Situation. Wenn sie nach hinten gegangen wären, wären sie ermordet worden. Wenn sie nach vorne gegangen wären, wären sie ertrunken. Und jetzt lest mal, was hier steht. Ich meine ja immer, man muss die Bibel mit der Bibel auslegen. Dann brauchst du gar nicht so viel dir auszudenken an Geschichten. Kapitel 14, Vers 10 und 13, da heißt es, und als der Pharao nah herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich und sie schrien zum Herrn. Schüttet euer Herz vor ihm aus, steht hier in diesem Psalm. Da sprach Mose zum Volk, Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht zu, was ein Heil der Herr heute tun wird. Und da werden die gesagt haben, ja, was soll er denn tun? Es ist doch hier gar nichts mehr zum Tun. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie nie wieder sehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und dann geschieht etwas, was ich nie versuchen werde zu erklären, nämlich dass ein Meer wie eine Mauer rechts und links steht. Das ist physikalisch unmöglich. Aber der Herr ist ein Spezialist für unmögliche Dinge, weil er der Schöpfermacht hat, der Wege schaffen kann, wo menschlich gesehen keine mehr sind. Halleluja. Dann habe ich noch ein Beispiel, eine Kostprobe. Es sind nur kleine Dinge, also kurze Kostproben. Jerusalem wird ein paar hundert Jahre später von der Weltmacht Assyrien bedroht und belagert. Und Assyrer, das war eine mächtige Armee und die waren grausam. Die haben schreckliche Rache an ihren Feinden vollzogen. Und in dieser Situation tritt der Prophet Jesaja auf. Und in Kapitel 31, Vers 1 sagt er, weh denen, die herabziehen nach Ägypten und Hilfe suchen. Die haben nämlich gedacht, die Assyrer sind so mächtig, wir müssen Bündnispartner finden. Und die Ägypter sind doch sehr mächtig. Wir verbünden uns mit den Ägyptern und ziehen dann gemeinsam gegen die Assyrer. Wehe denen, die herabziehen nach Ägypten und sich verlassen auf Wagen und Rosse, weil ihrer viele sind, und auf Gespanne, weil sie so stark sind. Hier heißt es, verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Und dann sagt Jesaja in Kapitel 30, Vers 15, wenn ihr umkehrt von diesen falschen Wegen und euch Hilfe sucht, wo ihr keine findet, und stille bliebt, würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Und dann noch ein letztes. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth. Ein schrecklicher Sturm kam auf. Die Wellen gingen so hoch, dass sogar die gestandenen Seeleute Todesangst hatten. Auch ausweglose Situation. Jesus schlief. Man weckt ihn. Jesus stand auf, bedrohte das Meer und den Wind. Und dann heißt es, es entstand eine große Stille. Jesus ist der Herr über die Naturgewalten. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Klagt ihm alles, was auf eurem Herzen ist, wo ihr nicht mehr weiterkommt. Es ist hier wie ein Trankopfer ausgeschüttet wird am Altar. Und damit ehrst du Gott. Und damit, das ist jetzt der letzte kurze Teil der Predigt, aber der ist eigentlich fast der wichtigste. Ich habe hier ein Zitat von Luther. Fehlt euch was? Wohlan, da gibt es guten Rat. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Klagt dem Herrn euer Leid. Verbergt es nicht vor ihm, es sei, was es will. Häuft alles vor ihm auf, als wenn ihr einem guten Freund alles ganz und gar offenbart. Gott hört es gerne und will euch helfen und raten. Schämt euch nicht vor ihm und meint auch nicht, es sei zu groß oder zu viel. Getrost raus damit. Und sollten es ganze Säcke voller Mängel sein, immer raus damit. Er ist größer und kann und will auch mehr tun, als für unser Gebrechen nötig ist. Bettelt ihn nicht nur wegen Kleinigkeiten an. Er ist kein Mensch, den man mit zu viel Bettelei und Gebet vortragen könnte. Je mehr du bittest, desto lieber hört er dich. Schütte nur alles vor ihm aus, bitte nicht nur um kleine Tröpfchen und Splitter seiner Gnade, denn er wird auch nicht tröpfeln noch zippeln, sondern dich wie mit einer Sintflut mit Segen überschütten. Martin Luther aus einer Predigt. Dieses vertrauensvolle Hinwenden zum Herrn ist etwas außerordentlich Wichtiges. Und die Predigt ist gleich zu Ende, aber bitte, das ist jetzt mir fast das Wichtigste. Es heißt nämlich ganz zum Schluss an dem Psalm, eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Es gibt ja diese hebräischen Wortspiele. Ich übersetze es so, Gott hat es einmal gesagt, aber er sagt es immer wieder, weil wir es immer wieder hören müssen. Gott allein ist mächtig. Alle Macht ist ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Das müssen wir immer wieder hören. Und du, Herr, bist gnädig. Vielleicht sitzt jemand hier, der sagt, ich spüre die Last meiner Schuld. Ich bin nicht besser als die im Gefängnis sitzen. Der Herr ist gnädig. Und es gibt keinen Sünder, der so viel gesündigt hätte, dass die Gnade Gottes am Ende wäre. Und selbst wenn du jemanden umgebracht hättest, was ich jetzt nicht glaube, aber selbst wenn deine Sünde blutrot wäre, soll sie weiß werden wie Schnee. Und jetzt der letzte Satz, du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat. Das ist nicht Werkgerechtigkeit, wie wir es vielleicht erstmal lesen können. Wenn Gott, das heißt ja vorher, er ist gnädig. Und Gnade ist eben nicht tun, wie wir es nach unseren Werken verdient haben. Gnade ist Geschenk. Nein, was hat denn David getan? Wörtlich heißt es, du vergiltst jedem nach seinem Tun. David ist stille gewesen und hat dem Herrn in einer ausweglosen Situation vertraut. Und daraufhin belohnt Gott den David. Das heißt, Glaube, dieses Vertrauen, das Herz ausschütten. Sagt, Herr, ich vertraue dir, ich weiß nicht, wie ich rauskomme, aber ich vertraue dir, dass du mir hilfst. Wird belohnt. Und das wirft ein Licht auf die Verse im Markus-Evangelium, was ich hier zum Schluss bringen will. Markus Kapitel 6, da ist Jesus in Nazareth und konnte nicht eine einzige Tat tun. Nanu, ihm ist doch gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er konnte nicht eine einzige Tat tun, aber nicht, weil er nicht wollte, sondern es heißt hier, er wunderte sich über ihren Unglauben. Wir haben ihm nicht zugetraut. Und im selben Evangelium, Kapitel 9, heißt es, im Vers 23, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das heißt nicht, und ich will das extra sagen, dass wenn jemand krank ist, gebetet wird und nichts passiert, dass der nicht genug geglaubt hat. Das ist eine Irrlehre. Aber keine Irrlehre ist, dass Gott uns vergilt nach unserem Glauben. Und dass er uns hilft, in dem Maß, wie wir ihm Vertrauen entgegenbringen. Denn alles ist möglich, dem, der da glaubt, ist ja deshalb der Fall, weil dem Herrn alle Dinge möglich sind. Ich würde mal so sagen, im Glauben ist es irgendwie so, dass wir eintreten in das Kraftfeld, in das unbegrenzte Kraftfeld Gottes. Und ich will uns Mut machen, und wenn du jetzt irgendwas hast, nicht so kleinkariert von Gott zu denken, sondern sagen, Herr, ich weiß jetzt nicht, wie ich da rauskomme. Ich will dir auch keine Vorschriften machen. Du musst mich jetzt nicht heilen. Ich mache keine Vorschriften. Aber ich vertraue dir, dass du einen Weg hast. Und ich bin jetzt still, mache jetzt mal gar nichts, kann auch gar nichts tun und bin mal gespannt, was du tun wirst. Und dann ist es nicht meine Meinung, sondern dann ist es die Autorität der Bibel, des Wortes Gottes, der uns sagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Er vergilt einem jeden nach seinem Tun. Willst du was tun, was Gott gefällt und dir zum Heil gedeiht, so wirf dein Sorgen auf den Held, den Erd und Himmel scheut. Und gib dein Leben, Tun und Stand nur fröhlich hin in Gottes Hand, so wird er deinen Sachen, und selbst wenn es ganz unmögliche Dinge sind, so wird er deinen Sachen ein fröhlich Ende machen. Amen.